hey, hey, die Saga ist endlich vorbei. Tom Brady und Rob Gronkowski sind endlich wieder da bei den Patriots, stehen auf dem Trainingsplatz mit Helm und zumindest Trainingsuniform, sage ich mal. Und damit ein herzliches Willkommen hier zur aktuellen Episode vom PatSpot und ein herzliches Willkommen an dich, Christian. Hallo.
Hi.
Hi, Christian. Haben heute die Freude in unserem PatSpot endlich mal zum ersten Mal, seitdem wir den PatSpot machen, darüber zu sprechen, dass Tom Brady und Rob Gronkowski endlich da sind, teilnehmen an dem, was sie machen sollen, nämlich trainieren, vorbereiten auf die kommende Saison, den nächsten Super Bowl Run vorbereiten. Und wir haben die letzten Wochen damit verbracht zu spekulieren, warum sie nicht da sind, wie man das deuten kann, in welche Richtung das gehen könnte, wie die Verbindungen sind zwischen Bill Belichick, Robert Kraft. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch von unserer Seite an Robert Kraft, falls er uns hören sollte, wovon ich nicht ausgehe, zu seinem Geburtstag. Und jetzt sind sie nun endlich angekommen und alles scheint gut, Christian. Die Märchenstunde in New England ist vorbei und jetzt können wir uns wieder konzentrieren auf die wesentlichen Dinge.
In der Tat, ja. Robert Kraft, herzlichen Glückwunsch, alles Gute. Ich glaube auch am selben Tag wie Sam Darnold Geburtstag, ne?
Das ist doch uninteressant,
oder? Ja, schon ganz lustig. Sam Darnold, der jetzt gerade 21 geworden ist, am 5. Juni gestern und Robert Kraft, lass mich da schnell googeln, ohne dass wir hier tote Luft haben, auch am 5. Juni. Also beide gestern übrigens Geburtstag. Alles Gute an ihn. Ne? Ich glaube, in dem Alter von Robert Kraft ist jeder einzelne Geburtstag in sich selbst nicht mehr ganz so wichtig, als dass man vielleicht froh ist, dass man noch einen hat. Aber das ist dann vielleicht ein bisschen zynisch. ansonsten... Nee, das stimmt. Aber es ist, he's getting up there, ne? Ja, nee, ja. Ich musste gerade schmunzeln, als du sagtest, das erste Mal, dass seitdem wir den Pod machen, dass die beiden auch zusammen irgendwie am Start sind. Und das ist schon eine lange Zeit, ne? Also wenn ich mir das überlege, jetzt machen wir den Podcast auch schon seit 3 Monaten und die Zeit verfliegt.
Die Zeit verfliegt, aber ich meine, es war natürlich auch viel tote Zeit dazwischen, da wo im Grunde um nichts passiert ist und die letzten Wochen waren ja die, ja, im Grunde genommen seitdem die, freiwilligen Camps sozusagen gestartet hatten und die ersten Team-Activities waren und Brady und Gronk eben nicht da waren. Da ging es ja los mit der Diskussion, okay, was soll das alles? Liegt da wirklich alles im Argen? Bis hin zum Seth Wickersham-Artikel, den man sich dann nochmal irgendwie zur Brust genommen hat und gedacht hat, okay, hat er vielleicht doch recht gehabt und alle hassen sich in New England und am liebsten würde Tom Brady, keine Ahnung, für die 49ers spielen und ist sauer und Jimmy Garoppolo und so weiter und so fort. Also ich meine, die Theorien gingen ja in die Höhe und wir können jetzt zumindest sagen, alle haben sich lieb.
Ja, das wäre vielleicht auch schon wieder ein bisschen viel, aber alle haben sich so weit lieb, dass sie miteinander funktionieren.
Ja, aber ich meine, wir können ja auch kurz mal hier einmal direkt Bill Belichick zitieren von, ich glaube, es war gestern, wenn ich richtig, ja genau, von gestern, nachdem er ja gesagt hatte, als Tom Brady nur nicht da war und darauf angesprochen wurde, sagte er, ich rede nur über die Spieler, die hier sind, wie gesagt, eine der drei klassischen Aussagen eines Trainers, ich rede nur über die Spieler, die hier sind, ich habe keine Kristallkugel und man muss mit dem arbeiten, was man hat. Und es ist, wie es ist. Und nun hat er, wie gesagt, auf die Frage, wie seine Beziehung zu Tom Brady ist und der ganzen Drumherum-Saga, die sich da entwickelt hatte, hat er jetzt gesagt, er hat immer eine gute Beziehung mit Tom Brady gehabt.
Es gibt keinen Quarterback, mit dem ich lieber zusammenarbeiten würde.
Und ja, das hat er schon häufiger gesagt, genau. Aber jetzt nochmal.
Zusammenarbeiten würde.
Genau. I've always had a good relationship with Tom. Also.
Tja, aber was ist gute Relationship, ne? Also das ist ja auch wieder, wahrscheinlich wurde er gefragt, ob die sich mögen oder so. Und er sagt dann, okay, wir hatten immer eine gute Beziehung miteinander gehabt. Aber eine gute Beziehung kann auch eine produktive Beziehung sein. Aber man hasst sich abgrundtief gegenseitig, ne? Ist eher unwahrscheinlich, aber das ist halt immer das lässt halt immer Raum für Spekulationen offen.
Ja gut, aber man muss halt sagen, auf einer Skala von 1 bis 10 ist so eine Aussage für Bill Belichick halt schon eine glatte 8. Wenn er keine gute Beziehung hat zu jemandem, dann sagt er, ich möchte nicht drüber reden, oder er sagt irgendwas, er ist ein guter Spieler oder er trainiert hart oder so. Das heißt im Grunde genommen für Bill Belichick, der wird nächste Woche gecuttet. Wenn er sagt, er hat eine gute Beziehung, ist das schon mal sehr gut.
Ja, schon recht. Das ist schon so ein bisschen das Höchste aller Gefühle, ne? Außer wenn er dann über Lawrence Taylor redet, da sieht man quasi die Herzchen in seinen Augen aufblühen, ne?
Ja, klar, aber das ist im Grunde genommen, da könnte man ihn wahrscheinlich über jeden seiner Spieler, den er damals bei den Giants als die Coordinator trainiert hat, fragen. Da wird ihm immer das Herz aufgehen. Das ist halt eine besondere Beziehung, die er da hatte. In New England ist es halt wirklich eine absolute Arbeitsbeziehung, und die Arbeitsbeziehung mit Tom Brady, die schätzt er eben auf Grundlage dieser Arbeitsbeziehung und nicht, dass sie beide zusammen demnächst im Nantucket Magazine sich irgendwie ablichten lassen, sondern dass sie einfach auf dem Feld gut miteinander auskommen und die gleichen Gedankengänge haben und deswegen glaube ich, einfach einen Luxus haben. Also Tom Brady hat den Luxus, dass er weiß, er hat den besten Coach, der sich um alles kümmern wird, der das Team jedes Mal vorbereitet, überall hinbringen wird, der jede Eventualität vorgeplant hat, und Bill Belichick weiß im Gegenzug dazu, dass er einen Quarterback hat, um den er sich jetzt nicht so großartig kümmern muss in der Woche, weil er weiß, dass Tom Brady sich selber vorbereiten wird, zusammen mit Josh McDaniels. Die beiden kann er im Grunde genommen laufen lassen, da muss er nichts tun.
Ja, das ist nicht unrecht. Ich meine, ich hätte jetzt auch die Tage nochmal gelesen, das hat sich aber halt wieder nach so einer typischen transplantierten Info angehört, dass es von Teamseite von vornherein die ganze Offseason schon klar war, dass Gronk und Brady erst jetzt ausschlagen werden. Das hört sich halt, wenn so eine Info rauskommt, in dem Moment, wo sie dann aufschlagen, so an, als wenn das so ein Happy Sunshine Village mäßig so abläuft, ne? Dass halt irgendwie alles in Ordnung ist, hier gibt nichts zu sehen, geht weiter. Aber es ist auch gut möglich, dass man sich da im Vorfeld drauf geeinigt hat. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, für die persönlichen Fähigkeiten, also für Gronk und Brady selber, sind die OTAs beziehungsweise der erste Teil der OTAs nicht so wichtig. Ne, man kann natürlich argumentieren, die Verbindung, die Brady mit seinen Receivern aufbaut, gerade mit den Neuen, mit Matthews und mit Cordarrelle Patterson und Kenny Britt bis zu einem gewissen Maße natürlich auch. Da kann es schädlich sein, aber dann hat er ja auch angekündigt, dass es noch später ein Passing Camp geben soll, das er irgendwie selber machen möchte, abhalten möchte. Also insofern, es ist insgesamt wohl wirklich deutlich weniger dran gewesen, als es in den Medien propagiert wurde.
Absolut. Und Rob Gronkowski, der ja schon gesprochen hat mit den Medienvertretern, hat eben gesagt, dass es für ihn ein absoluter Benefit war, eben auszusetzen bisher, um sich um seinen Körper zu kümmern. Wir hatten ja schon spekuliert, ob er, wie gesagt, bei Alex Guerrero abhängt, und anscheinend ist das so. Also er fühlt sich so gut wie noch nie, er fühlt sich fit, sieht auch sehr gut aus, muss man sagen, also durchtrainiert, und ich meine, gut, das ist bei ihm eigentlich immer der Fall, aber er sagt, er ist wirklich gut drauf, er ist verdammt fit, und er sagt halt einfach, dass gerade diese, auch sein Spiel, seine Position, sein Körper natürlich mehr und mehr leidet. Man denkt ja immer, von der Art her ist er irgendwie 19, aber er ist ja schon ein bisschen älter jetzt auch, er ist ja schon lange in der Liga. Das heißt, er braucht einfach vielleicht auch einfach ein bisschen länger, um diese Phasen nach so einer anstrengenden Saison wie letztes Jahr, wo er im Grunde genommen ja fast durchgespielt hat, einfach auch so ein bisschen sacken zu lassen und wieder Frische zu generieren, um dann wieder zurückzukommen.
Ja, man darf dabei ein paar Dinge auch einfach nicht vergessen. Also zum einen fand ich schon eine Spur interessant, dass er auch so tatsächlich wohl mit dem Retirement-Gedanken gespielt hat. Also das hat er so ein bisschen durchblicken lassen in seinen Aussagen. Er sagte, glaube ich, auch, okay, wenn der Körper sich schlecht anfühlt und oder wenn der Kopf sich schlecht anfühlt, dann macht Football keinen Spaß. Wenn beide Sachen sich gut anfühlen, ist Football das Beste auf der Welt. Und das hat man jetzt bei den OTAs auch wieder gesehen. Also alles, was man liest, Gronk war einfach nur happy und hat getanzt, nachdem er einen Gronk-Spike gemacht hat, nachdem er irgendwie erfolgreich war, und hat wirklich die ganze Energie der Offense auch so ein bisschen gepusht. Also Gronk hat getan, was ein Gronk halt nun mal so in der Regel tut, dominiert und Spaß gehabt. Man kann aber auch echt ganz ehrlich verstehen, also er ist ja durch einiges schon, er hat schon einiges durchlebt in der NFL, ne? Also er hat sich die Rückenprobleme, mit der er in die NFL reingekommen ist, deswegen ist er ja quasi in die zweite Runde gedroppt, weil er in seinem letzten Jahr im College nicht gespielt hat, wurde dann in der zweiten Runde gedraftet, das heißt, das lief alles ganz gut, dann die Kreuzbandverletzung, ich glaube im 2011 hatte er einen Bänderriss, glaube ich, ne? Im Super Bowl.
Ja.
Ja, genau. Und selbst da hat er ja noch gespielt und also 2013 Kreuzbandriss, 2011 Bänderriss zum Ende der Saison und 2016 hatte er dann die Rückenprobleme gehabt, ne? Und ist dann die Saison ausgefallen und wurde dann nochmal am Rücken operiert. Also hat durchaus einiges da schon durchgemacht, sodass man auch vollends verstehen kann, wenn man da irgendwie auch Zweifel hat und gerade nach so einer schlauchenden Saison, da ist halt so in der Super Bowl-Zeit jemand zu fragen, das ist sicherlich auch nicht der beste Zeitpunkt und naja, aber es ist halt immer schwer, in die Spieler reinzugucken und gerade bei Patriot-Spielern, die ja medial sehr stark geschult sind und sich nur Verhalten immer äußern, ne?
Ja, definitiv. Also was ja auch noch eine Rolle spielt, ist seine Vertragssituation, die ja auch nochmal angesprochen wurde jetzt. Beziehungsweise anscheinend ist man da wirklich auch auf einem guten Weg, dass man für ihn nochmal eine Verlängerung holt. Also quasi im Jahresturnus ist es jetzt so, dass Gronk versucht einfach immer nochmal für das kommende Jahr das Ganze nochmal neu zu strukturieren, vielleicht das ein oder andere Incentive reinzupacken, was für ihn relativ leicht zu erreichen sein sollte, um da noch ein bisschen mehr Geld zu generieren. Also ich glaube, diese Form der manchmal komisch erscheinenden Vertragssachen, dass er quasi jedes Mal immer wieder neu drauf zurückkommt, ist es natürlich für das Team auch nicht so uninteressant, das jedes Jahr immer nochmal neu zu strukturieren. Auf der anderen Seite ist es für ihn auch gut, weil ich glaube, er ist jetzt in so einem Jahr-zu-Jahr-Modus. Das, was du sagst, ist, dass er wirklich darüber nachdenkt, wirklich stark darüber nachdenkt, die Karriere zu beenden, verleitet ihn dazu, einfach zu sagen, okay, ich will jetzt versuchen, einfach jedes Jahr meinen Vertrag im Grunde genommen ein bisschen runtergebrochen zu einem Einjahresvertrag zu machen, der mir im ersten Jahr eben diese Incentives bringt. Denn wenn ich durchspielen kann, dann ist es relativ automatisch, dass ich diese Sachen erreiche und kann dann einfach das Maximum rausholen. Weil die Pads werden ihm jetzt nicht jedes Jahr immer wieder einen riesen dicken neuen Vertrag geben. Aber immer mal wieder das Ganze so ein bisschen neu zu strukturieren, sodass er einfach dann auch sagen kann, okay, jetzt verdiene ich einfach doch deutlich mehr. Und wer weiß, wenn ich die Saison nicht durchspielen kann oder wenn ich nach der Saison sage, es war es jetzt, habe ich das Maximum rausgeholt.
Ja, ich glaube, das hat aber auch viel mit seinen Plänen nach dem Football zu tun. Also er hat jetzt auch, ich weiß nicht, ob wir das hier im Pod schon gesagt haben, dass er wieder eine Filmrolle hat, irgendwie in einem Film, ich weiß gar nicht, wo er diese Minigun geschossen hat. Vielleicht haben einige dieses Video gesehen, wo er da irgendwie auf so einem Stuhl saß und wirklich das ist eine Gatling Gun gewesen, also wirklich so einen richtigen Oschi abgeballert hat. Das war wohl in Vorbereitung auf eine Filmrolle oder Training oder was auch immer, keine Ahnung. Er scheint halt wirklich auch so ein bisschen den Weg von Dwayne The Rock Johnson oder nur noch Dwayne Johnson anzustreben. Allerdings muss ich da auch sagen, dass ich mir nicht so richtig sicher bin, inwiefern er dazu in der Lage ist, weil mir fehlt so ein bisschen bei ihm die Vielseitigkeit. Also er ist goofy, ne? Er ist irgendwie so eine Spur kindisch, lebensfroh, stimmungserhellend. Aber für mich wirkt er doch, was sowas angeht, so sehr stark wie so ein One-Trick-Pony. Also da fehlt mir so ein bisschen die Vielseitigkeit, die einen Dwayne Johnson vielleicht schon hat, auch wenn er jetzt kein Theaterschauspieler ist. Aber
ich wollte gerade sagen, also ich meine, das ist jetzt kein Charakterdarsteller, sagen wir mal so. Also
viel mehr als seinen massiven Körper. Seine Augenbraue, die er irgendwie so anziehen kann. Ne? Also ich glaube, das sind so seine beiden Hauptcharakteristika. Aber Gronk hat halt noch weniger, ne? Und da frage ich mich, wie man da so ein Leben nach dem Football mit sowas kombinieren kann. Also irgendwie fehlt mir dann so der tatsächliche Plan. Ne? Er könnte auch ins Wrestling reingehen, sicherlich, aber da verdient man halt auch keine 10 Millionen plus im Jahr, sondern eher so, wenn du da anfängst, wenn du Glück hast, vielleicht 5, selbst wenn du mit so einem großen Namen da reingehst. Und dann musst du aber auch abliefern und ist die Frage, also es ist alles so, also wenn er so viel Geld weiterverdienen will, dann sollte er im Football bleiben.
Mhm. definitiv. Also ich sehe ihn auch nicht in dieser Schauspielrolle, aber das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen zu weit gefasst dann. Er ist mit Sicherheit kein guter Schauspieler. Er ist mit Sicherheit noch nicht mal ein Schauspieler. Dwayne The Rock Johnson ist auch kein Schauspieler. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
Er kann es ja auch noch lernen. Ne? Also er kann es ja auch noch irgendwie tatsächlich sich darauf wirklich fokussieren und dann auch zumindest lernen, wie man Schauspieler ist und dadurch dann auch eine Spur besser werden. Nur ist die Frage, ob er da Bock
hat. Ja, klar. Ich meine, es gab auch so Leute wie diesen Eisenbeißer bei diesen uralten James Bond-Filmen. Sowas, ich meine, die wurden auch berühmt und sowas kann Gronkh mit Sicherheit auch machen. Also setzt ihm irgendwie so eine Maske auf und zieh ihm das Shirt aus, dann kann er immer als irgendein Bösewicht vielleicht in dem einen oder anderen Marvel vielleicht auch mal auftreten. Aber
na, eher als der trottelige Adjutant, irgendwie so stelle ich mir das eher vor.
Irgendwie so. Okay, kommen wir zurück zum Camp, Christian. Ja. Wir müssen ja auch immer mal so ein bisschen berichten, wie es so läuft. Was immer ganz wichtig ist zu sagen, die Patriots sind bisher ohne Verletzungen davon gekommen, muss man sagen. Also es gab jetzt keine... es gab jetzt keine wirklichen Verletzungen, abgesehen von so kleinen Blessuren, dass der eine oder andere mal dann das ein bisschen früher abbricht, aber dann am nächsten Tag auch wieder da ist. Also nichts Schlimmes, das, was wir ja bei dem einen oder anderen Team schon gesehen haben oder gehört haben jetzt während dieser Camps. Und ansonsten ist es so, dass ja, Brady ist zurück, sieht aus wie Brady, wie immer, sah wohl gut aus in diesen ersten Sessions, die sie hatten. Was für mich so ein bisschen rausstand, war Stephon Gilmore, hat man jetzt mehrfach gelesen in den Quellen der Reporter, die das Ganze eben wirklich tagtäglich von Anfang bis Ende überwachen. Stephon Gilmore als der beste Spieler vielleicht überhaupt auf dem Feld, Offense und Defense. Also der wohl die ein oder andere Interception hatte, viele Pässe abgefangen hatte. Der macht wohl einen sehr, sehr guten Job. Das und knüpft quasi an, knüpft an seine zweite sehr, sehr starke Hälfte von der letzten Saison an.
Ja, da sieht man mal wieder, wie unterschiedlich das Bild ist, wenn man andere Quellen hat. Ne? Also bei mir wurde Gilmore in meinen Quellen auch nicht auf keinen Fall negativ dargestellt, eher auch als positiv, aber auch weit entfernt davon, der beste Spieler auf dem Feld zu sein. Also insofern, das finde ich schon interessant.
Genau, und sonst, was ich noch habe, die Patriots sehr, sehr viel, das war ja auch ein großes Thema bei uns hier schon und auch vor dem Draft und auch nach dem Draft natürlich, spätestens nachdem Nate Solder auch gegangen war, die Frage der Offensive Line, wie sich das darstellen könnte. Die Patriots, man denkt, hat so ein bisschen den Eindruck, dass sie momentan sehr, sehr viel ausprobieren, also sehr, sehr viele verschiedene Positionen spielen lassen von Spielern. Man wird sehen, also wie sie wirklich dann die Saison gehen werden, mit welcher Starting O-Line, oder ob sie wirklich da auch in den ersten Wochen wieder sehr, sehr viel rotieren werden oder auch vielleicht wieder zu dieser, ja, wie man es so ein bisschen kennt, spätestens, und sie spielen ja auch wieder gegen Indianapolis dieses Jahr, spätestens aus dem Playoff-Run, als sie diese, ja, Jumbo-Offensive-Line hatten, also mit 6-7 Leuten an der Line und eben dann ja auch die Ravens und die Colts relativ zur Weißglut getrieben haben, mit dieser Art zu spielen und die eligible Receiver eben mit an die Line zu bringen.
Ach, das war auch so episch, ne? Wenn man sich daran zurückerinnert, dieses mit den ungewöhnlichen Formationen und wo dann danach der Head Coach von Baltimore gesagt hat, so, ja, das war irgendwie alles nicht so regelkonform und Tom Brady danach gesagt hat, so, ja, nö, ist alles gut, da soll vielleicht mal ein Regelbuch aufschlagen. Das war so ein richtig klassischer Burn. Und dann im Nachhinein wurde natürlich dann die Regel geändert, dass es nicht mehr legal war, weil die Patriots damit erfolgreich waren. Also insofern, aber die Offensive Line, es ist so ein bisschen die Sache. Also wir haben ja erstmal zwei Verletzte im Moment noch, also sowohl Marcus Cannon als auch nicht Shaq Mason, sondern Tooney auf der Left Guard Position sind beide nicht vor Ort, weil sie beide noch verletzt sind. Ich glaube, Cannon ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, da, aber auf den Rehab Field. Bin mir aber nicht ganz sicher. Und Tooney wurde ja gerade erst operiert, also der ist auf keinen Fall da. Ich weiß auch gar nicht, ob er unbedingt zum Training Camp schon am Start ist. Insofern ist natürlich die Left Guard und die Right Tackle Position nicht zwangsläufig so, wie sie dann in der Saison sein wird. Im Moment sieht's halt stark nach Trent Brown auf der Left Tackle Position halt immer noch aus und Isaiah Wynn auf der Left Guard Position. Dann wird's natürlich spannend, ob die Center Position dann von Tooney quasi angegriffen wird, beziehungsweise sich darum gestritten wird mit David Andrews, White Guard mit Shaq Mason, das ist eigentlich gar keine Frage, der ist gesetzt und White Tackle Cannon sollte eigentlich auch gesetzt sein. Wenn ich jetzt mittlerweile, muss ich sagen, ich bin so ein bisschen, das hat die Offensive Line hat Punkte bei mir gesammelt. Wenn ich mir überlege, du hast dann eine Offensive Line mit Wynn, mit Tooney und mit Mason in der Mitte, das ist schon interessant. Und gerade wenn man jetzt sich auch den Trend anguckt in der Liga, beziehungsweise es gibt so einen leichten Trend darauf, dass der Druck mehr durch die Mitte kommt. Generell ist ja auch logisch, die Pässe werden insgesamt immer schneller, verlassen die Bälle die Hand des Quarterbacks. Dadurch musst du der Druck mehr durch die Mitte kommen, weil der Weg einfach kürzer ist. Da wird der Fokus mit draufgelegt. Und wenn du dann natürlich bessere Guards hast, kannst du dem natürlich perfekt entgegensteuern. Das wäre so ein typisches Bill Belichick-Ding, dass er halt vor dem Trend quasi in die Guard-Geschichte rein oder in die Mitte der Offensive Line rein investiert. Das wäre so ein typischer Bill Belichick, aber das ist sehr hypothetisch und ich weiß auch nicht genau, ob es stimmt.
Gut, dass du deine, ich fand es sehr schön, wie du es eingeleitet hast, du hast es leider nicht ganz zu Ende gebracht, Christian, bleib doch dabei, das ist auf jeden Fall richtig, was du sagst, das stimmt absolut, wir haben ja auch einfach so Hybridspieler in der Liga, nicht nur Aaron Donald, sondern auch bei anderen Teams, die einfach aus der Defensive Tackle Position extrem dein Spiel zerstören können. Mhm. Und das sind bei weitem nicht mehr einfach nur die Run-Stopper in der Mitte und dann eben die großen Defensive Ends an der Seite. Also diese Zeiten sind deutlich auch vorbei. Und da muss man wirklich sagen, da hast du vollkommen recht, wenn man die O-Line der Patriots sich anguckt, ist die Mitte wirklich sehr stark. Wie gesagt, ich bin ein Fan von David Andrews. Ich denke, der ist gut. Wird auch relativ gut bewertet, auch wenn man die Data nicht immer so von den einschlägigen Medien wie Pro Football Focus etc. Verstehen kann. Aber wenn man da wirklich Tooney und Andrews hat, die da meinetwegen um die Center-Position kämpfen, Wynn, so wie es aussieht, ist eine unglaubliche Präsenz von seiner Physis her auf der Left-Guard-Position und Shaq Mason ist einer der besten Guards in der Liga auf der Right-Guard-Position, dann sind sie verdammt gut aufgestellt. Also man muss wirklich sagen, das ist schon ein bisschen auch ein Jammern auf höherem Niveau, denn abgesehen vielleicht von sagen wir mal Dallas, Tennessee und auch Pittsburgh würden sich wahrscheinlich die meisten anderen Teams die Offensive Line wünschen, die Patriots aufs Feld schicken können.
Ja, das stimmt. Man darf aber doch nicht vergessen, dass man den Pick Nummer 23 in die Offensive Line gerade frisch reingesteckt hat. Das haben natürlich viele Teams, die sich das wünschen würden, nicht getan. Und die Left-Tackle-Position ist halt noch ein riesiges Fragezeichen. Ne? Also ungefähr so riesig, wie Trent Brown riesig ist. Also da muss man halt einfach abwarten und Vertrauen in Dante haben. Dante's Inferno, so wird nämlich übrigens auch gerne mal der Offensive Line Duell genannt, wenn die Offensive Linemen dann quasi in das Zirkeltraining von Dante Scarnecchia rein müssen. Das ist auch so immer so ein ganz netter Patriots-related Joke. Also der hat seinen Ruf halt ihm auf jeden Fall voraus.
Definitiv. Was hast du noch sonst Observations aus dem Camp,
ja, die du möchtest? Was mich so ein bisschen freut, ist, dass Kenny Britt tatsächlich so ein bisschen positiv aufgefallen ist. Auch wenn er sich jetzt so ein bisschen den Hammy hat er sich gepult, also eine
schade auch.
Ja, Oberschenkelzerrung. Das ist so, ja, es ist fraglich, wie es weiterläuft mit ihm. Also diese Oberschenkelverletzung, die er hat schon genug Wide Receiver gesehen, die auch in der Mitte der Saison noch Probleme damit hatten und dann wieder zwei Spieler irgendwie pausiert waren oder nur ganz vorsichtig gespielt haben, dann drittes Spiel voll gehen und dann wieder zack, wieder gezerrt und so. Muss man vorsichtig sein, aber Britt, es ist halt so, das ist halt dieses First-Round-Pedigree, was die Patriots ja auch immer gerne nochmal versuchen auszuschlachten. Und da hoffe ich nach wie vor, also das eine. Das andere, was mich so ein bisschen wundert, ist, dass Jason McCourty überhaupt nicht spielt. Also der ist kaum auf dem Feld und jetzt muss ich mal gucken, ob ich meine Notiz hier...
Er war heute auf dem Feld. Heute war er drauf.
Heute hat er auch gespielt? Also vor Ort war er, aber...
So wie ich das gesehen habe, hat er gespielt heute, ja. Er hat ja jetzt die 30. Ich hatte ihn erst verwechselt mit Ron Harmon. Der hatte jetzt die 21.
Ja, die haben gewechselt, ja.
Ja, aber der Jason ist da.
Das ist sehr gut. Das ist sehr gut, weil nämlich, ich glaube, der ist undrafted. Jackson, der junge Defensive Back, hat bisher hauptsächlich an seiner Position als zweiter Cornerback auf dem Feld gespielt. Und das war so ein bisschen...
Also, so, ne? hat er auch heute, Jackson hat auch als zweiter Cornerback neben Stephon oder gegenüber von Stephon Gilmore gespielt, aber so ein McCourty war auf jeden Fall mit auf dem Feld, inwiefern das, ich weiß jetzt nicht, inwiefern er wirklich dann gespielt hat oder welche Raps er gemacht hat oder nicht, das weiß ich noch nicht.
Okay, ja gut, also das bleibt auf jeden Fall zu beobachten, weil ich habe schon so ein bisschen auf McCourty gehofft in dem Moment und nicht unbedingt das beste Zeichen, aber Duke Dawson hat als Nickelback gespielt, als Cornerback. Das ist sicherlich ein gutes Zeichen, wenn er da direkt reingeschmissen wurde. Allerdings dürfen wir auch nicht vergessen, dass Cyrus the Virus, als er gedraftet wurde, auch diese Position direkt eingenommen hat und uns da, nicht so überzeugt hat. Und auch wenn wir dann an das Draft-Record von Bill Belichick und Nick Casario denken, was Cornerbacks in den letzten Jahren angeht. Das ist ja auch
großartig.
Ja, Cyrus Jones hat nicht geklappt. Dann hatten wir noch, ach Gott, wir hatten nur noch irgendwie einen in der zweiten Runde.
Dowling.
Ah ja, Wesai Dowling, genau.
Und das war, glaube ich, auch ganz frühe zweite Runde.
Ja, 2016.
Oder so.
Und McCourty war ja schlussendlich auch ein Cornerback, der im ersten Jahr direkt im Pro Bowl gegangen ist und im zweiten Jahr total verkackt hat, aber sich dann wenigstens auf der Safety-Position als einer der besten Safeties in der Liga behaupten konnte. Also insofern würde ich das nicht als totalen Bust bezeichnen, aber das Cornerbacks waren bis jetzt noch nicht so die Forte von Bill Belichick.
Nee, vielleicht sollte man da, hätte man da auch vielleicht mal das ein oder andere ein bisschen mehr investieren können und nicht immer nur einfach nur stumpf aus Rutgers die Leute holen. Aber na gut. Sie haben ja auch gute Sachen gemacht, das muss man jetzt auch. Logan Ryan, wie gesagt, immer noch einer meiner Favorites, was das angeht. Was wollte ich sagen? Genau, ich wollte dich noch fragen, Christian, ob du sonst noch Blocksovations hast, sonst hätte ich noch den einen oder anderen Punkt, den wir auf jeden Fall besprechen müssten.
Edelman ist voll am Start. Das ist, glaube ich, sehr gut zu hören. Also letzte Woche hat er ja auch schon mittrainiert, aber nicht bei den 7-on-7 oder 11-on-11 Duels mitgemacht. Jetzt ist er dabei. In dem Moment, wo Tom Brady und Gronk am Start sind.
Natürlich.
Insofern sehr gut, was das angeht. Er will auch, glaube ich, keine Kniebandage tragen während der Saison. Also er scheint wirklich sehr große Zuversicht zu haben in sein verletztes Knie, beziehungsweise sich recoveredes Knie. Dann noch so ein kleines positives Ding wäre noch Troy Nichols, der Tight End, den die Patriots verpflichtet haben, der vorher, ich glaube, bei Arizona war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Sehr positiv aufgefallen gestern. Und zwar hat er echt einige Bälle gefangen und ist als sehr athletisch aufgefallen, obwohl er ja eigentlich mehr so Richtung Blocking-Talent gehen sollte. Insofern, das ist eine schöne Nachricht, um die vakante zweiter Tight-End-Position so ein bisschen anzugehen, weil die ist ja durchaus offen, ne?
Ja, die ist offen, aber wie gesagt, ich habe da eigentlich einen Crush on Dwayne Allen. Also ich mag Dwayne Allen, wie gesagt, sehr gerne. Ich weiß, du magst ihn nicht so gerne.
Nein, ich es mag ihn, aber das ist langweilig.
Ja gut, kann nicht jeder so flashy, großartiger Schauspieler und großartiger Tight End sein. Also da muss man auch mal Abstufung machen. Also ich finde, dass diese Tight End-Position für die Patriots ist extrem gut aufgestellt. Weil man muss ja immer auch den Rest der Liga betrachten und kaum ein Team hat, also kein Team hat einen Gronk. Gronk ist mit Abstand der beste Tight End in der Liga und kaum ein Team hat dann daneben noch einen so erfahrenen und wirklich sehr, sehr guten und sehr, sehr teamorientierten zweiten Tight End in Dwayne Allen und dann eben auch noch jetzt, wie du sagst, Troy Nichols und vor allen Dingen auch Hollister, den man nicht vergessen darf, der eine gute Rookie-Saison gespielt hat, muss ich sagen. Also da sind die verdammt gut aufgestellt. Also da sehe ich überhaupt kein Problem. Was ich gerade eben noch kurz sagen wollte zu Kenny Britt, das ist für mich eher immer noch einer der Streichkandidaten, auch einer, der, den man streichen sollte, weil der wird die Saison mit Sicherheit nicht durchspielen und dann vergeudet er nur einen Platz vielleicht auf der Injury List. Also den würde ich eher rausschieben.
Ja. Kann, also es ist, glaube ich, sogar wahrscheinlicher, dass es so passiert, als dass er wirklich im Kader enden wird am Ende. Aber es ist halt, ja, ich meine, das Potenzial, das irgendwann mal da war, warum er quasi in der ersten Runde gedraftet wurde, dass man hofft halt einfach, dass man das quasi irgendwie wieder rauskitzeln kann auf irgendeine Art und Weise, ne? Und dann hätte man quasi so mehr oder weniger gratis einen First-Round-Pick nochmal irgendwie am Start. Und das ist so die Hoffnung, die man als Fan halt nun mal hat. Also ich tendiere dazu und ich hoffe drauf, aber das, ja, es ist Hoffnung.
Ja, meine Hoffnung ist ja schon lange gestorben, was Kenny Britt angeht. Also da gibt es ja auch andere schillernde Beispiele von Erstrunden-Wide-Receivern, die es nicht wirklich gebracht haben und dann abgegeben wurden. Ich meine, guck mal, Brandon Cooks, den haben sie jetzt auch abgegeben, ne?
Ja, aber das war mehr eine Value-Sache, ne? Also kann man nicht ganz vergessen.
Okay. Das ist auch eher ein Scherz. Okay, dann habe ich noch...
Jetzt kurz dissen.
Wieso?
Ja, ganz kurz, aber auch nicht richtig krass. Und zwar, was Jeremy Hill angeht, den hattest du ja so ein bisschen auch in der White-Rolle gesehen, ne?
Ja, definitiv.
Ja, da hab ich damals schon mal eine Probleme gehabt. Einer unserer Hörer hat uns auch darauf angesprochen und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt bis jetzt... Oh, ich habe dir, glaube ich, noch nicht geantwortet. Sorry. aber okay, ich stimme da mit dir, glaube ich, überein. Insofern, dass ich Hill auch nicht unbedingt in der Sache sehe. Und er hat sich auch im Pässefangen als nicht so versiert bis jetzt gezeigt. Ähnlich wie Gillislee, der... ich glaube, einen Pass gefangen hat und dann 2 Yards geschafft und direkt gefumbelt hat. Also Hill, weiß ich nicht. Aber gut, das sind jetzt noch ein paar Beispiele, das heißt alles noch nichts, aber ich will dich ein bisschen herausfordern in deiner Analyse da.
Ja, sehr gerne. Ich komme zum nächsten Thema. Nein, die Sache ist, ich weiß, dass Jeremy Hill mit Sicherheit nicht James White ist und dass er nicht dieser typische klassische Satellite-Back ist, der keine Ahnung, 1000 Yards laufen kann und 1000 Yards fangen könnte, theoretisch, wenn man ihn immer einsetzen würde. Er ist aber auch nicht dieser Bulldozing-Back, den die Patriots momentan nicht haben. Wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass Mike Gillislee es nicht schafft in den 53-Mann-Kader, haben sie im Grunde genommen nur Rex Burkhardt, der wirklich eine physische Präsenz auch mitbringt. Jeremy Hill ist deutlich mehr noch, was physische Präsenz angeht, vielleicht auch als James White, aber er ist nicht dieser Short-Yardage-Back. Er ist nicht unbedingt der Typ, den du haben willst, wenn es darum geht, Playoffs, Vierter und Eins und du musst jetzt wirklich dieses Yard kriegen. Weiß ich nicht, wen sie dann nehmen. Also da hatten sie in der Vergangenheit eben ganz andere Backs, unter anderem LeGarrette Blount etc. Da sehe ich halt Jeremy Hill auch nicht da. Also von mir aus hat er dann so eine Zwischenrolle, aber Für mich ist er nicht der klassische Bulldozing-Back, der das ein oder andere Tackle auch abschütteln kann und eben durchgeht. Also das war einfach mein Gedankengang.
Okay, ja, dann das passt ja soweit auch. Ne, es ist halt nur, ich wollte es halt nur noch mal so ein bisschen klarstellen, dass es schwebt. Es ist, glaube ich, auch schon fast einen Monat her und das schwebt ja mir immer so ein bisschen im Hinterkopf drin und deswegen ein leichter Diss von mir.
Okay, alles klar, ich habe es verstanden. Ich bin auch gespannt, ob wie Jeremy Hill sich da entwickelt. Bei den Bengals hatte er einen guten Start, aber ist dann ja auch so ein bisschen abgerutscht, muss man sagen. Von daher, ja, bin ich mal gespannt. Also in seiner ersten Saison hatte er, glaube ich, sogar eine 1000-Yard-Saison, als er bei den Bengals reingekommen ist als erster Starting Running Back dann auch. Und das ist dann ja auch ein bisschen runtergedroppt. Von daher, ich bin mal gespannt.
Ja, also die ersten 3 Jahre waren ziemlich produktiv. 1100 in seiner Rookie-Season, also das ist schon erstaunlich gut. In seiner zweiten 800, in seiner dritten etwas mehr als 800. Ja, es ist schon nicht ohne. Also die Stats lassen schon halt auch was anderes deuten. Aber du hast schon recht, also er hat doch durchaus immer Pässe gefangen.
Ja, also er hat halt nicht unbedingt so die für mich halt nicht die physische Präsenz von der Größe her. Aber ich lasse mich da natürlich auch gerne nochmal überraschen. Aber meine Einschätzung rührt halt eher daher von dem, was ich jetzt so in den letzten Jahren auch von ihm gesehen habe. Und da hat er mich dann in dem Moment nicht wirklich überzeugt.
Das ist okay.
Aber wir werden sehen. Okay.
Okay, jetzt habe ich dich mehrmals abgehalten, eine Überleitung aufzubauen und jetzt gebe ich dir allen Raum der Welt.
Okay, ich habe die Überleitung zwar vergessen, aber macht ja nichts. Vielleicht wir hatten am Anfang drüber gesprochen, Tom Brady ist zurück, Gronk ist zurück, ja. Alles ist schön und gut. Wir müssen trotzdem noch mal ein bisschen in die Wunde der schlechten Laune in New England zurückkommen, und zwar die Statements von Cassius Marsh, der ja von den Patriots rübergeschifft wurde zu den 49ers, der bei den 49ers jetzt eine Vertragsverlängerung auch bekommen hat, sich da extrem wohlfühlt und eben jetzt gesagt hatte, dass das Spielen bei den Patriots überhaupt keinen Spaß gemacht hat, dass er falsch genutzt wurde, nicht genug genutzt wurde, dass er wirklich kaum das machen konnte, was ihn wirklich auszeichnet, nämlich auch Pass-Rushing, sondern er wurde als Run-Stopper genutzt, wie das ja in New England gerne immer genannt wird, Securing the Edge, also die Seiten sozusagen kontrollieren, das, was Rob Ninkovich über Jahre gemacht hat, und das hat ihm nicht gefallen, und wie gesagt, auch der Ton und der Umgang bei den Patriots ließen ihn zu dem Schluss kommen, jetzt im Nachhinein zu sagen, das macht da keinen Spaß zu spielen. Was sagst du dazu, Chris?
Ja, wobei man, glaube ich, generell auch sagen muss, sein Originalzitat war ja auch immer nur, dass er gesagt hat, er hat es gehasst, dort zu spielen. Ne? Also er hat nicht gesagt, es macht keinen Spaß, dort zu spielen, sondern er hat gesagt, ich habe keinen Spaß dort gehabt. Das ist dann vielleicht auch nochmal ein Unterschied, und das kam dann halt genau in diesen ganzen Narrativ rein mit Lane Johnson von den Eagles, und wer hat noch von den Eagles, hat doch auch noch einer, wer hat da noch mitgemacht?
Der Linebacker.
Egal, nicht weiter wichtig. Das wird dann, glaube ich, einfach so da reingepackt. Insofern muss man das, glaube ich, auch wieder so ein bisschen relativieren. Klar, ich meine, dass er doch keinen Spaß gehabt hat, kann ich verstehen. Also er hat auch einfach schlecht gespielt. Also, naja, was heißt schlecht gespielt? Er hat seine Aufgaben nicht erfüllen können, die ihm aufgetragen wurden. Und das ist schlussendlich immer ein Coaching-Fehler, also ein Fehler der Coaches. Ich meine, ein Coach muss dem Spieler die Aufgaben geben, die er lösen kann. Und das ist halt nicht passiert. Insofern, das kann man erstmal sagen. Aber dann diese Überheblichkeit, die Marsh dann am Ende an den Tag gebracht hat, die fand ich echt schon ganz schön, ja, merkwürdig, ne? Also er hätte jetzt bei San Francisco einigermaßen gut die Saison eingefahren. Also er hatte echt ein paar Fumble Recoveries oder auch geforste Fumbles hat er gehabt und einen Sack oder so. Alles schön und gut, aber man darf auch nicht vergessen, er ist bei Seattle, rausgeflogen will ich nicht sagen, aber er wurde von Seattle getradet, ne, für nicht sonderlich viel. Er wurde von den Patriots gecuttet, und es gab noch eine andere Geschichte, die jetzt später rauskam, das hat Jeff Howe, glaube ich, berichtet, dass Cassius Marsh bei dem Spiel in Mexiko in der Halbzeit, nachdem er nur 2 Snaps in der ersten Halbzeit gespielt hat, so eine kleine Tirade gefahren ist und irgendwie eine Gatorade-Flasche durch den Raum geschmissen hat und dann wurde halt 2-3 Tage später gecuttet. Also es ist halt nicht so, wie er gesagt hat, dass er um einen Cut gebeten hat, indem er sich gegenüber Bill Belichick unflätig geäußert hat, weiß ich nicht, aber indem er sich halt zu einem Meeting gebeten wurde, es war eigentlich eher so, dass er halt einige Teamregeln gebrochen hat und halt gleichzeitig nicht sonderlich gut gespielt hat. Und ich denke mal eher, dass das der Grund war, warum er rausgeschmissen wurde. Und das hat er halt auch in seiner ursprünglichen Aussage weggelassen. Ne? Insofern kann man diese ganze Geschichte um Cassius Marsh, glaube ich, einfach beerdigen.
Das kann man beerdigen, zumal jetzt ja auch, sobald sowas rauskommt, werden natürlich auch die Mikrofone unter die Nase aller derer gesteckt, die auch mal bei den Patriots jetzt kürzlich noch gespielt haben. Und die haben das zumindest jetzt so nicht dargestellt. Also beispielsweise Nate Solder, der hat gesagt, es war natürlich immer sehr, sehr schwierig, auch im Sinne von, da wird halt einfach viel verlangt. Da ist ein ganz anderer Standard als bei anderen Teams, aber er hat sich immer wertgeschätzt gefühlt und der hatte damit kein Problem. Dann Shay McLellan, der jetzt ja retired ist und jetzt Highschool-Trainer wird, der hat auch gesagt, dass das für ihn nie ein Problem war, dass er sich sehr wohl gefühlt hat, dass es eine gute Atmosphäre war mit den Mitspielern und auch mit dem Coach und dass es einfach wunderbar war zu sehen, wie man da einfach ja arbeitet etc. pp. Und auch andere Spieler haben das jetzt nochmal betont. Also ich glaube, wir können diese Geschichte wirklich begraben, denn es ist, und das muss man einfach auch mal sagen, du hast das bei allen anderen Teams, und wir hatten ja, Christian, mal irgendwann mal, als wir mal nicht im Podcast miteinander gesprochen hatten, sondern so auch mal drüber gesprochen, zu überlegen, ob einfach die Stories bei den Patriots einfach weiter ausgehöhlt werden und einfach weiter aufgebauscht werden, denn du hast es fast bei jedem Team, dass ein Spieler geht und darüber lästert, wie das oder das gelaufen ist. Du hast jetzt auch zum Beispiel Des Bryant, der sich ja auch nicht unbedingt sehr, sehr wohlwollend über die Dallas Cowboys und den Trainer etc. pp. Geäußert hat. Ist nicht so eine große Story. Du hast es auch bei anderen Spielern, die ein Team verlassen, dass sie sagen, ja, da und da, da war es auch ganz schlimm, der Coach war total schlimm. Selbst die ganzen Sachen um beispielsweise Pete Carroll in Seattle. wo Spieler wirklich sagen, der hat das Team verloren, der kann nichts, der erzählt jedes Jahr die gleichen Stories und der kann dich nicht motivieren, der sollte lieber zurück ins College gehen. Das war ein Thema für eine Woche ungefähr und jetzt ist es eigentlich schon längst wieder vom Tisch und die Sachen in New England, ob die Kultur schlimm ist und die Leute nur angeschrien werden und so ein Drill Sergeant Instructor alias Bill Belichick da rumläuft, das hält sich wochenlang in den Schlagzeilen. Und da muss man wirklich sagen, da wird einfach ja bei den Patriots immer ein bisschen anders hingeschaut.
Ja, ich meine, es ist ja auch naheliegend. Die Patriots sind einfach seit mittlerweile fast zwei Dekaden der dominierende Faktor, die einzige Dominante in der NFL, konstante Dominante. Und das ist ja auch klar. Ich meine, leider ist es ja nun mal so, dass das in der Nachrichtenwelt, ob es jetzt Sport oder generelle Nachrichtenwelt, es schon immer so ist, dass zwar auf Fakten geachtet wird, aber halt auch gleichzeitig die Massentauglichkeit immer mit dem Hinterkopf ist. Und da sind die Patriots einfach juicy, ne? Also du kannst machen, was du willst. Wenn du eine Geschichte über die Patriots hast, die in irgendeiner Art und Weise kontrovers ist, dann kannst du davon ausgehen, dass du da dein Tagwerk quasi mit einer Story quasi abdecken kannst, ne?
Ja, das ist richtig. Also wir können das zum Glück jetzt endlich begraben und schauen mal nach vorne.
Das tun wir.
Und Christian, du hattest noch so zwei Sachen, glaube ich, vorbereitet. Genau. Ich übergebe dir mal das Wort. Die eine oder andere interessante Sache, die du dir für heute überlegt hattest.
Ja, wo du gerade gesagt hast, jetzt schauen wir mal nach vorne, sag ich mal, okay, dann schauen wir mal wieder zurück.
Okay, gut.
Und zwar hatte ich mir ein kleines Spielchen überlegt, beziehungsweise zwei kleine Spielchen. Fangen wir erstmal mit dem kleineren an. Nee, mit dem größeren. Ich habe jetzt schon eingeleitet. Und zwar, was ist dein einer Spielzug in der Ära von Rob Gronkowski, also seit 2010, den du gerne anders gehabt hättest, wo du den Ausgang dir hättest anders gewünscht? Also das kann alles sein. Das kann sein, dass du anstatt einer Incompletion eine Completion haben willst, dass du anstatt einer Penalty oder was auch immer, ne? Also einfach, welcher Spielzug hätte anders laufen sollen?
Spielzug ist schwierig. Also was mich einfach nachhaltig so ein bisschen, glaube ich, geärgert hat, ist die Verletzung von Gronk gegen die Browns, als er von TJ Watt umgerissen wurde, indem TJ Watt quasi ins Knie gegangen ist mit dem Helm von Gronk und den Kreuzbandriss hervorgerufen hat von Gronk, der dann die Saison abhaken durfte. Das war zum Ende der Saison im Dezember und in einem recht engen Spiel der Patriots gegen die Browns, aber dennoch, es war so ein klassischer Spielzug der Patriots, recht schneller Pass auf Gronk, der die Seam Route läuft, den Linebacker überläuft und dann eben so ein bisschen über die Schulter hinweg den Ball von Brady eigentlich perfekt zugeworfen bekommt. Problem ist nur, er sieht quasi nicht, was vor ihm passiert und er sieht nicht den heranrauschenden TJ Watt, der ihm dann das Knie auseinander nimmt. Das war das Ende der Saison für Gronk und man muss auch sagen, so ein bisschen das Ende der Saison für die Patriots, denn die Patriots eigentlich in der Saison ein relativ solides Team auch, ein gutes Team, sind dann auch wie fast jedes Jahr ins Championship-Game gekommen und haben dann da gegen die Broncos verloren und ich habe es gerade eben jetzt nochmal nachgeguckt, haben die Broncos mit Peyton Manning bei 26 Punkten gehalten in Denver, was erstmal für da auch schon die High-Flying-Offense der Broncos auf jeden Fall sehr gut war von der Defense der Patriots, aber sie haben es eben nicht geschafft, mehr als 26 Punkte zu erzielen, um dann in den Super Bowl zu kommen. Die Tight Ends der Patriots in dem Spiel waren der gute, wer erinnert sich nicht an ihn, Matthew Mulligan.
Oh Gott.
Der später dann, ich glaube, bei den Giants gelandet ist und dann jetzt, glaube ich, von der Bildfläche verschwunden ist mittlerweile. Und der gute alte Michael Ho-Ho-Wan-Nui. Die beiden hatten insgesamt zusammen 3 Catches für 39 Yards. Und das war einfach das Problem. Da lief im Grunde genommen alles über Shane Vereen und natürlich Julian Edelman. Und ich glaube, in einem Spiel wie dem mit einem gesunden Gronk, den man dann hätte quasi haben können, hätten die Patriots mit Sicherheit, glaube ich, gewonnen und wären in den Super Bowl eingezogen gegen die Seahawks. Und wir wissen alle, wie spannend ein Super Bowl der Seahawks gegen die Patriots sein kann. Also das ist so ein bisschen das Ding so, wenn ich sagen würde, wie hätte ich den Spielzug anders gesehen, keine Ahnung, Gronk kann sich immer verletzen bei jedem Spielzug, aber die eine oder andere Route, in der er quasi das Spielfeld mehr vor sich hat, als bei dieser recht schwierigen Seam Route, wo er quasi über die Schulter hinweg den Ball bekommt und nicht sieht, was vor ihm passiert.
Ja, stimmt. Ich glaube, das Spiel haben die Patriots am Ende noch gewonnen, indem sie irgendwie so einen Onside-Kick in der Two-Minute, innerhalb der letzten zwei Minuten quasi noch
hatten. Ich mein,
aber das war dann auch...
Das war super... Mit einem Punkt haben sie, glaube ich, gewonnen. Ich glaube, auch Josh Gordon hat die da mit irgendwie 200 Receiving Yards relativ geburnt.
Ja, du hast recht, ja. Ja, und die restlichen Receiver, das ist krass, wenn man sich das nochmal anschaut. Julian Edelman, wie du gerade schon sagtest, das war der Hauptreceiver im Prinzip. Und als Alternative hattest du noch Aaron Dobson und Austin Collie, der ehemalige Slot-Receiver von Peyton Manning, ne? Ist das gewesen, oder?
Ja, genau. Für die Colts hat er gespielt, bis der ja auch unglaublich viel Pech hatte mit seinen ganzen Gehirnerschütterungen seiner Karriere. Und ich weiß nicht, ob Tyquan Underwood da schon ein Thema war, aber auf jeden Fall hat er nicht gespielt.
Ja, das stimmt. Ja, das war ziemlich, das war ziemlich übel. Ja, mein eines Spiel ist auch um Gronk ausgerichtet insgesamt. Und zwar geht es um das AFC Championship Game. In 2015, beziehungsweise im Januar 2016, dass die Patriots ja nur mit 2 Punkten verloren haben, weil Gostkowski leider den Extrapunkt verpasst hatte. Und zwar geht's um den letzten Drive der Patriots. Ich habe mir eben nochmal angeguckt. Ich habe irgendwie die letzten Tage ein paar Mal an das Spiel gedacht. Ich weiß gar nicht genau, warum. Und mir ist halt immer wieder aufgefallen, dass Gronk halt eben bei dieser Two-Point-Conversion so massiv offen war. Also Brady ist wie das ganze Spiel über bei dieser Two-Point-Conversion auch direkt unter Druck geraten, ist zur rechten Seite, rausgerollt, will ich nicht sagen, aber so rausgegangen.
Gesprintet kann man auch nicht
sagen. Nee, also so gejoggt. Ja, gejoggt, so gemächlich. Hat den Ball auf Edelman geworfen, der leider double-covered war, und Talib hat den Ball dann getippt, war auch nicht weiter wichtig, dass er danach intercepted wurde. Aber Gronk war komplett offen wieder, ne? Ist halt, hat so eine Art Corner Route gelaufen, und war halt echt komplett offen. Und Brady hat ihn leider nicht gesehen, hätte er ihm den Ball zugeworfen, dann hätte er auch die Two-Point-Conversion gefangen, nachdem er auch vorher den kompletten Drive dominiert hat. Hat vorher bei einem 4-10-Versuch, ist er eine Seam.
30 Yards oder so?
40 Yards waren sogar am Ende, ne? Seam Route einfach 40 Yards runtergelaufen, Ball gefangen, zack, gut. Danach die ersten 3 Versuche haben auch nichts geklappt. Ich glaube, den Touchdown hat Gronk dann auch gefangen. Ja, genau, auch wieder mit einem absolut krassen Catch. 4. Versuch, 4 Yards, und Gronk lehnt sich über einen Verteidiger und fängt den Ball. Und die Two-Point-Conversion war am Schluss endlich dann auch offen. Aber Brady hat ihn leider nicht gesehen. Und das wäre so der Spielzug, den ich mir wünschen würde, der dann anders gelaufen wäre, ne?
Definitiv. Mir fällt da gerade, wo du sagst, er war komplett offen, auch direkt natürlich noch der letzte Super Bowl ein. James White vor dem Sack-Fumble der Eagles war absolut weit offen und Brady sieht ihn nicht oder will ihn nicht sehen, ich weiß es nicht, und wird danach eben gesackt bzw. verliert den Ball durch den Fumble.
Ja.
Da gibt es viele Beispiele.
Ja, und aber, wenn die Patriots dann in den Super Bowl gegangen wären gegen die Carolina Panthers, ich glaube, die hätten die dann auch gesmoked. Dementsprechend ist das halt so dieses eine Spiel, ne, wo Brady einfach nur eine andere Entscheidung treffen muss und dann hast du wahrscheinlich den Super Bowl gewonnen, obwohl das ist halt immer schwierig, aber ich bin davon überzeugt, dass sie die Carolina Panthers geschlagen hätten. Und das ist dann so the one that got away, ne?
Definitiv, da gibt's ein paar von.
Ja, aber so ist es halt auch im Sport. Dafür hat man dann auch viele durch glückliche Umstände gewonnen und so ist das Leben von Zufällen durchsetzt.
Ja, eben. Was hast du noch für uns? Das hat jetzt Spaß gemacht, jetzt will ich mehr.
Ja, das andere ist, das hatte ich schon mehrmals mir aufgeschrieben, aber ich habe es immer vergessen. Und zwar, nenn mir doch mal bitte deine Top 5 Player in der Defense.
Nur von den Patriots jetzt?
Nur von den Patriots. Im ersten Moment denkt man, das ist gar nicht so schwer, aber im zweiten Moment habe ich zumindest festgestellt,
Overall oder jetzt momentan?
Momentan jetzt, die jetzt im Kader sind.
Die jetzt im Kader sind?
Mhm.
Okay, jetzt habe ich genug Zeit geschunden. Ich sage, Nummer 1 ist für mich Stephon Gilmore, Nummer 2 ist für mich Dont'a Hightower, Nummer 3 ist für mich, jetzt wird es ein bisschen schwieriger, ja, du hast recht, Malcolm Brown, Nummer 4 muss ich sagen, Daron Harmon und Nummer 5 Patrick Chung.
Du hast McCourty vergessen.
Ja, aber warum? Den finde ich nicht so stark.
Okay. Ja gut, okay, okay. Ich tue mich da auch schwer. Und wenn ich jetzt Verletzungen mal nicht mit reinrechne, sondern einfach nur die reine Spielleistung mir angucke, dann steht für mich an erster Stelle doch Hightower, weil Gilmore für mich zu unsicher noch ist im Moment. Ich kann halt die erste Hälfte der ersten Saison nicht einfach wegradieren. An zweiter Stelle kommt dann Gilmore auch so ein bisschen gepaart damit, was er jetzt im Training Camp gerade zeigt, beziehungsweise im Minicamp. An Nummer 3 ist für mich McCourty. Vielleicht auch nicht unbedingt nur wegen seiner Spielleistung, sondern auch wegen seiner Koordination und Captain-Rolle und Leader-Funktion, ja, die er hat.
Du stehst auf das, ne?
Ja, es ist nicht unwichtig. Also das
ja,
ist,
natürlich.
Macht die Patriots auch aus, ne? Nummer 4 ist, ja, ich weiß es nicht. Du hattest Malcolm Brown da, ne?
Ja.
Ist
für mich momentan der stärkste Defensive Liner, den sie haben, der auch, also ich meine, ja, ich hab überlegt, Malcolm Brown oder doch vielleicht Dingenskirchen. Ach, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen.
Guy?
Nee, Defensive End.
Claiborne?
Nee.
Flowers?
Ja, genau.
Ja. Ja, ich glaube nämlich, dass ich Flowers nehmen würde an der Position jetzt. Das ist auch so ein bisschen, okay, der ist noch jung, der hat noch viel Potenzial nach oben. Ich hoffe, dass das packt. Brown ist für mich, ja, es ist unauffällig. Das sollte ein Defensive Tackle in der Regel auch sein. Aber mir fehlt so ein bisschen Flash bei ihm. Ich mag ihn sehr gerne, aber für die Top 5 wird es, glaube ich, nicht reichen. Ja, und dann jetzt an der fünfter Position, klar, geht mein Gedanke eher so Richtung Carmen, aber ich weiß es nicht. Ich will eine fünfte Position eigentlich gar nicht vergeben. Also ich finde, das ist so krass, im Moment die Patriots Defense einzuschätzen, wenn du die über die ersten drei Positionen hinausgehst.
Aber du hast ja schon Spiele ausgedacht mit 5 Leuten.
Doch, ich wollte den Gedankenprozess laut durchdenken. Ich wollte ja auch ein bisschen Unterhaltung bieten und deswegen habe ich da nicht so richtig durchgedacht.
Das hast du absolut geschafft, Christian. Nee, ich denke mir halt momentan, die Stärke liegt und das hätte ich nie gedacht, dass ich das mal sagen würde bei den Patriots momentan im Backfield. Von daher überschneiden sich da ja auch einige Sachen bei uns. Also Cordy ist mit Sicherheit ein sehr guter Safety, das will ich gar nicht in Frage stellen, aber ist er mir einfach ein bisschen zu, ja, ich weiß nicht, also verglichen mit anderen Free Safeties, die natürlich nicht immer so stark auffallen wie der Strong Safety, fehlt es mir ein bisschen bei ihm, auch was Interceptions angeht.
Ja, aber glaubst du nicht, dass das wieder eher das Spielen der Defense angeht, dass Belichick genauso wie im Laufspiel sagt, beziehungsweise im Passwatch sagt, okay, es geht nicht darum, Sex zu produzieren, sondern es geht darum, kein Big Play zu produzieren und dass McCourty dann eher so in halt einen Schritt später kommt, aber dafür sicherer ist?
Ja, mit Sicherheit. Also McCourty hat mit Sicherheit die Aufgabe, das, was Bill Belichick ja immer sagt, du musst quasi die letzte Linie bilden, also hinter dir darf nichts passieren, um das Big Play zu verhindern, denn das ist das Wichtigste überhaupt im Football, du darfst nicht den 40, 50 Jahr Touchdown kassieren. Aber trotz allem ist McCourty ja auch in vielen Spielzügen auch eben nicht das, weil Harmon hinten absichert etc. Und da fehlt es mir so ein bisschen. Also es ist natürlich auch immer vielleicht gemein, weil er wirklich ein guter Safety ist, ihn dann mit dem Top-Safety Earl Thomas beispielsweise zu vergleichen, der einfach viel mehr, wie man so schön sagt, Ground covered, also der deutlich mehr dran ist an den Spielzügen immer und das fehlt mir so ein bisschen bei McCourty. Der muss jetzt auch nicht jedes Mal eine Interception holen, aber es fehlt mir manchmal so ein bisschen an seiner Aggressivität und man hat ihn auch nicht zum Beispiel so häufig oder beziehungsweise in der letzten Saison häufiger auch mal gesehen, dass er das eine oder andere Tackle vermisst hat, verpasst hat. Also da sehe ich zum Beispiel, mag ich auf der Strong Safety Position Patrick Chung, wenn es um jetzt diese Top 5 geht, doch ein bisschen mehr.
Ja, das kann ich auch verstehen. Das, also da will ich dich auch gar nicht großartig herausfordern. Das ist, ich finde es halt nach den ersten dreien wird es halt echt verdammt schwierig, da irgendwie was festzumachen.
Das ist richtig, ja. Also es ist schwierig, aber
so auch
Patrick Chung hat ja auch immer auch so eine diverse Position im Grunde genommen, weil er auch so häufig 1 gegen 1 den Tight End decken muss und häufig wenig Hilfe hat, wenn auch manchmal eigentlich gar keine Hilfe. Und das macht er wirklich gut. Also wenn die Patriots eins schaffen, ist das dann eben die gegnerischen guten Tight Ends nicht das Spiel dominieren. Und das muss man dann auch häufig einfach Patrick Chung gut schreiben.
Ja, das stimmt, da hast du recht.
Okay, ja, danke dir, Christian, für diese kleine Einlage und das kleine Spielchen hier am Ende von unserer aktuellen Episode vom PetSpot. Wir beschließen das Ganze dann heute, es sei denn, du hast noch die eine oder andere Sache, die du uns erzählen möchtest, Christian.
Ich denke, ja, es ist mal wieder an der Zeit, euch alle zu motivieren, doch mal bei iTunes vorbeizuschauen und vielleicht ein kleines Rating zu hinterlassen, am besten mit einem kurzen Kommentar. Ab und zu, so einmal im Monat, finde ich, dürfen wir darauf aufmerksam machen, so ein bisschen Selbstwerbung. Das hilft uns einfach ungemein, damit andere Leute uns auch entdecken können. Und ja, wenn noch nicht geschehen, folgt uns bei Twitter, ne, @pets_pod. Wir haben auch eine Facebook-Seite. Die ist aber nicht so, ja, genau. Und genau, erzählt euren Freunden davon, wenn die Patriots-Fans sind oder so. Das wäre sehr schön.
Erzählt allen davon, nicht nur euren Freunden. Ihr könnt es auch gerne allen anderen erzählen. Jedem, dem ihr über den Weg lauft, erzählt, dass es hier einen guten Podcast gibt. Wir freuen uns sehr darüber. Wir freuen uns natürlich auch über die Fragen und Antworten, die uns erreichen oder auch die Leute, die uns immer mal wieder schreiben bei Twitter, uns mit einbinden in Diskussionen, uns irgendwie menschen und sagen, hey, habt ihr das schon gesehen? Da freuen wir uns immer sehr. Gerne mehr davon. Wir mehr davon, apropos, werden uns am Sonntag in unserem ersten Podcast, unserem Flagship sozusagen, wiederhören, dem GFA-Pod. Da werden wir am Sonntag die nächste Folge für euch aufnehmen. Und bis dahin wünsche ich von meiner Seite hier eine angenehme Restwoche, ein hoffentlich wunderschönes Wochenende. Wir haben heute nicht über das Wetter gesprochen, Christian, das ist aber wunderbar. Und das sollte bleiben für euch alle da draußen. Macht es gut. Danke dir, Christian. Schöne Woche noch.
Bye.